Hallo.
Hi. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Trommelwirbel, ne?
Ja, eigentlich schon. Aber wir können euch auch einfach gratulieren, weil ihr dürft heute live dabei sein, wie ein neuer Podcast das Licht der Welt erblickt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das hier ist die erste nagelneue Folge des Podcasts Stage Vibes der Oper Köln.
Ja, herzlich willkommen. Bitte kommen Sie hier auf die Bühne. Danke schön.
Okay, wir gehen jetzt noch nicht sofort auf die ganz große Bühne. Vielen Dank dafür. Aber wir können schon mal festhalten, es geht hier in dieser Folge um die Oper Manon Lescaut, komponiert von Giacomo Puccini.
Genau, und die Oper handelt von der tragischen Geschichte einer jungen Frau namens Manon. Surprise.
Ja, da kann man schon ganz viel Schmerz hören, ne? Aber du hast ja auch gerade gesagt, es ist eine tragische Geschichte.
Absolut. Und vielleicht leiden wir heute auch noch ein bisschen gemeinsam.
Mhm.
Aber uns interessiert nicht nur, was es mit dieser Manon eigentlich auf sich hat, sondern wir wollen heute auch fragen, was das alles am Ende eigentlich mit uns zu tun hat.
Stage Vibes. Ein Podcast der Oper Köln.
Bevor wir jetzt hier einen Deep Dive mit Manon hinlegen, ich weiß nicht, sollten wir uns vielleicht kurz vorstellen?
Du meinst so von wegen Höflichkeit und
ja,
so,
ja? Ja, ich glaube, das macht man so.
Okay, lass mal machen.
Hi, ich bin Anna.
Und ich bin Sebastian. So, und eigentlich müsste ich ja jetzt fragen, wenn wir hier schon über Oper sprechen, welche Oper hast du zuletzt gesehen? Aber das ist ja bei dir ein bisschen unfair, ne?
Wieso? Weil ich in der Oper arbeite, meinst du?
Klar, was machst du da eigentlich den ganzen Tag?
Ja, good question. also, ich bin in der Oper Köln Musiktheaterpädagogin und wir, also meine Kolleginnen und ich, wir sind ein Team, wir sind für alle Projekte und Angebote rund um das Thema Oper verantwortlich. Aber wenn du schon so fragst, Sebastian, was machst du denn, wenn du nicht mit mir hier über Oper redest?
Ich bin Journalist. Ich habe viel über Medien im Radio und in Podcasts erzählt. Also nicht so viel Opern, aber Serien, Filme, Games, sowas.
Okay, dann würde ich sagen, genug von uns. Back to Manon Lescaut. Wie könnte man denn diese Oper in wenigen Worten kurz beschreiben?
Pure Leidenschaft.
Leidenschaftlich.
Passion.
Viele Emotionen und
intensiv.
Beauty.
Ehrlich.
Die Möglichkeit, irgendwie die Welt anders zu sehen, wenn man das sieht.
Oder in ganz kurz.
Schön bunt verwirrend.
Okay, wow, das waren jetzt wirklich super viele Adjektive.
Ja.
Ich versuche mal, es runterzubrechen. Also, es geht um Geld, es geht um die große Liebe und es geht vor allem um die Frage, was davon ist wichtiger?
Ich würde auch sagen, das sind immer noch Themen, die Leute heute immer noch interessieren. Also, wenn wir jetzt mal im Vergleich gucken, so ja, okay, halt vor Jahrhunderten war es halt die Oper so, da war halt Liebe und Geld. Heutzutage würde ich eher sagen, das sind so diese ganzen Dating-Shows, die es gibt, wo Leute halt sowohl Liebe suchen, als auch am Ende halt irgendwie einen Geldpreis wollen. Also so eigentlich hat sich das Interesse von der Menschheit eigentlich nie verändert.
Das ist Helen aus unserem Podcast-Team. Das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um mal zu erwähnen, dass wir diesen Podcast hier nicht alleine machen.
Genau, wir haben diesen Podcast nämlich zusammen gemacht mit einer Gruppe junger Menschen im Alter von 15 bis 23.
Mhm.
Anahita, Theresa, Barbara, Helen, Lea, Magdalena und Martino gehen zum Teil noch zur Schule, sind damit fertig, studieren, whatever. Einige von ihnen waren schon in der Oper, andere noch nicht, aber alle haben auf jeden Fall Bock, tiefer in die Opernwelt einzusteigen.
Ja, und sie sind für vieles verantwortlich, was ihr in diesem Podcast hört. Sie haben sich nicht nur Gedanken gemacht, worum es jetzt hier gehen soll in der Folge, sondern sie haben auch Interviews vorbereitet und geführt. Und die Leute, die ihr davor gehört habt, hier mit den ganzen Adjektiven, das sind alles Menschen gewesen, die an der Produktion, also an der Umsetzung der Oper Manon Lescaut an der Oper Köln beteiligt sind.
Absolut. Und übrigens, die Premiere, also die erste Aufführung dieser Oper, die ist am 28. September im Staatenhaus in Köln-Deutz.
Ja, vielleicht deswegen hier der Transparenzhinweis. Wir zeichnen diesen Podcast 2 Wochen vor der Premiere auf.
Und vielleicht gut zu sagen im Jahr 2025, das sage ich nur deswegen, weil wir heute hier auch die Frage beantworten möchten, warum sollte man heute überhaupt noch in die Oper gehen?
Achtung, leise bitte!
Oh, ich glaube, es geht los.
Wo sind wir denn hier?
Wir sind bei einer Probe an der Oper Köln.
Okay, und was passiert jetzt hier in so einer Probe?
Das kommt total drauf an, welche Probe man besucht. Mhm. Aber wir waren sogar in zwei Proben. Erstmal in einer szenischen Probe, also pures Schauspiel, ohne Orchester, nur mit Klavierbegleitung. Und dann danach in der sogenannten Sitzprobe.
Da sitzt man.
Da sitzt man, richtig.
Ja.
Das ist der Zeitpunkt, an dem die MusikerInnen, die SängerInnen und in dem Fall auch der Chor zum allerersten Mal aufeinandertreffen.
Mhm.
Und das Sitzen in Sitzprobe bedeutet einfach nur, dass die SängerInnen oft auch mit ihren Noten sitzen, dabei sitzen und es halt vor allem um die Musik geht, nicht ums Schauspiel.
Okay. So, jetzt hast du gesagt, SängerInnen, Chor, Orchester, da kommen echt ganz schön viele Leute zusammen, ne? Wer behält da so den Überblick?
Der Dirigent ist bei einer Sitzprobe der Chef, sag ich mal.
Ja.
Der muss auf jeden Fall den Überblick behalten. Und hier bei uns ist das Andrés Orozco Estrada.
Mhm.
Der ist seit dieser Spielzeit der neue Generalmusikdirektor des Gürzenich-Orchesters. Das Gürzenich-Orchester spielt alle Vorstellungen der Oper Köln. Aber lass uns doch einfach mal in die Sitzprobe reinhören. Wir haben Andrés Orozco Estrada, also dem Dirigenten, die Frage gestellt, ob man diese Sitzprobe, wenn so viele Leute zusammenkommen, ob man sich das wie ein 1000-Puzzleteil vorstellen kann, das er quasi zusammenfügen muss.
Ja, kann man so sagen. Der Vorteil ist, dass jeder doch trotzdem weiß ungefähr, um was es geht. Die Sänger auf die Bühne sowieso, die wissen es am besten, weil sie haben das öfters gemacht, jetzt die ganzen letzten 3-4 Wochen oder so. Und die kennen die Geschichte, so sie wissen, was sie erzählen. Das heißt, für sie ist nur wichtig, quasi diesen Klang des Orchesters jetzt mal aufzunehmen und dann schauen, wie sie dann mit quasi in diesem Orchesterklang sich zusammenfügen können. Aber fürs Orchester ist es ein bisschen umgekehrt. Das heißt, es ist doch ein bisschen quasi ins kalte Wasser reingeworfen. Das ist der Moment, wo ich idealerweise dann tatsächlich meine Arbeit zu erledigen habe. Dann das alles koordinieren und Balance und so weiter.
Lass vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem Chor. Ganz ehrlich, was die da so gesungen haben, so richtig verstanden habe ich das jetzt nicht.
Ja, das ist auch total in Ordnung, weil, gut, dass du es ansprichst,
ja,
die Oper Manon Lescaut wird nicht auf Deutsch gesungen,
okay,
sondern auf Italienisch.
Nochmal kurz zum Verständnis, weil die Namen und die Figuren, die klingen ja definitiv französisch. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist auch einfach hart verwirrend,
ja,
muss ich zugeben. Also, die Geschichte von Manon Lescaut spielt in Frankreich, genauer gesagt in Paris. Aber der Komponist Giacomo Puccini war Italiener und hat für ein italienisches Publikum die Oper komponiert,
mhm,
die wiederum aber auf einer französischen Buchvorlage basiert.
Das heißt, irgendwie die Reise oder die Erfahrung, die Geschichte des Degrieux oder so?
Exakt. Die Buchvorlage heißt Die Geschichte des Chevalier Degrieux und Manon Lescaut.
Das ist übrigens gerade Vera Heupel gewesen. Das ist eine der Regieassistentinnen bei Manon Lescaut an der Oper Köln. Ziemlich wichtige Person, weil die Regieassistentinnen und Assistenten, die organisieren im Prinzip im Hintergrund alles weg, sodass die Regisseurin oder der Regisseur sich auf die Kunst konzentrieren kann.
Ganz genau. Puccini hat die Geschichte aus dem Buch ganz schön verändert und auch ordentlich gekürzt. Fängt schon beim Alter von Manon an.
In the opera she's 18, in the novel she's 16.
Das ist Angela Nisi. Das ist eine der beiden Hauptdarstellerinnen, die Manon in der Oper singt und spielt. Weil für die Rolle der Manon wechseln sich zwei Opernsängerinnen ab, also doppelt besetzt, sagt man da. Carolina Lopez Moreno und Angela Nisi heißen die beiden.
Genau. Und auch bei ihrem Charakter gibt es wirklich ordentlich Unterschiede zwischen Buch und Oper, muss man sagen.
In der Novelle ist sie eigentlich eine ein bisschen eitle, habgierige Frau, die sich praktisch selber verkauft.
Da ist Manon Lescaut wohl eine richtig eklige Person.
Das finde ich, das passt aber nicht zu der Oper und zu der Art, wie Puccini Manon darstellt. Und deswegen habe ich eine viel feministischere Sichtweise genommen und versucht, sie als jemand darzustellen, der in einer so Macho-Gesellschaft versucht zu überleben. Und das ist eine Interpretationsfrage und das ist jetzt mein Blick auf das Stück.
Exakt. Der kommt nämlich auch noch dazu.
Ja, der Blick von Carlos Wagner. Also wir haben gerade auch nochmal Vera Heupel gehört, aber Carlos Wagner war der, den ihr am Schluss gehört habt. Das ist der Regisseur der Inszenierung an der Oper Köln. Das heißt, er entscheidet, wie die Geschichte von Manon Lescaut auf der Bühne erzählt werden soll und was die SängerInnen auf der Bühne tun.
Korrekt. Und darüber hinaus überlegt sich das gesamte Produktionsteam, wie das Bühnenbild aussieht, was die DarstellerInnen an Kostümen tragen und so weiter.
So, aber das heißt, wir haben jetzt hier die Originalgeschichte im Buch, wir haben die Oper von Puccini und wir haben die Interpretation, also das, was Regisseur Carlos Wagner gemeinsam mit seinem Team daraus macht.
Yes, it's getting complicated.
Dann lass uns doch mal in die Inszenierung von Carlos Wagner so ein bisschen genauer reingehen. Was passiert da jetzt im ersten Akt?
Genau, also wir starten vor einem Gasthaus. Manon und ihr Bruder Lescaut sind auf dem Weg ins Kloster. Das Ganze bekommt der Student Desgrieux mit, der sich in Manon Hals über Kopf verliebt. Und sie sich auch in ihn. Bevor es jetzt aber nach wenigen Minuten schon ein Happy End zwischen den beiden geben kann.
Wäre ja auch blöd, dann wäre die Oper vorbei.
Korrekt. Betritt also jetzt ein etwas älterer Mann die Bühne. Der heißt Gérande. Gérande hat Einfluss, hat viel Geld und will Manon dazu bewegen, ihn nach Paris zu begleiten. Davon kriegt wiederum Desgrieux Wind und schafft es in letzter Minute mit Manon vorher abzuhauen. Und Lescaut und Gérande bleiben mit langen Gesichtern zurück.
Also Bruder und der reiche Typ bleiben zurück.
Jo.
Und wenn ihr euch jetzt irgendwie Pferde, Kutschen, altbackene Kleider vorstellt, ja, das könnt ihr gleich alles wieder vergessen.
Ja, weil eigentlich spielt die Geschichte im 18. Jahrhundert, aber der Regisseur Carlos Wagner wollte die Geschichte näher an unsere Zeit rücken und hat sie deshalb in die 1950er Jahre verschoben. Auch weil er sagt, dass die Leute in den 50ern des letzten Jahrhunderts so vom Mindset her ähnlich unterwegs waren wie Mitte des 18. Jahrhunderts, also so gesellschaftlich.
In diesem Stück war mir sehr wichtig, dass man versteht, dass das in einer sehr autoritären Gesellschaft stattfindet. Und ich wollte das mehr in die Gegenwart bringen und habe gedacht, wo haben wir eine Zeit, wo etwas Ähnliches geschehen ist? Und das war der Übergang von den 50ern auf die 60er Jahre. Also die 50er Jahre waren noch sehr autoritär. Sex erst nach der Hochzeit, ein respektables Mitglied der Gesellschaft zu sein. Und dann mit den 60er Jahren hat sich das dann angefangen aufzulösen. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen es in dieser Zeit an. Und somit hat sich dann ganz viel Visuelles daraus ergeben.
Wie sieht die Bühne aus zu Beginn?
Wir starten im ersten Akt mit einer relativ bunten Bühne, aber das Wichtigste und ich finde auch am coolsten ist, dass in der Mitte ein großes Karussell steht.
Ein großes Karussell?
Genau.
Okay, reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver drüber, aber lass uns erstmal drauf schauen, wie es weitergeht im zweiten Akt.
Jo. Nachdem Manon und Desgrieux eine Weile in Paris gelebt haben.
Die Verliebten, ne?
Richtig, hat Manon sich dank ihres Bruders Lescaut wieder von Desgrieux abgewendet. Denn Lescaut hat ihr nochmal von diesem Reichtum von Gérande erzählt und die beiden jetzt zusammengebracht. Also Manon lebt bei Gérande in Saus und Braus und er präsentiert ihr den Reichtum und zack, da war es dann doch um die gute Manon geschehen.
Ach was.
Ja.
Was macht denn Desgrieux in der Zwischenzeit?
Naja, also der hat versucht, durch Glücksspiel an Geld zu kommen.
Bestimmt super geklappt.
Ist immer eine gute Idee.
Toll. So, und dann wird's dramatisch, ne? Desgrieux kommt von irgendwoher, ja, und überredet Manon dazu, mit ihr zu fliehen. Und das kommt irgendwie erst so ein bisschen aus dem Nichts.
Ja,
ne?
Es ist mega plötzlich. Ja. Aber Vera, die Regieassistentin, die wir vorhin schon gehört haben, die fasst Manons plötzliche Gefühlsregung, finde ich, ganz gut zusammen.
Manon sieht ihn und ist so voller Liebe, weil alles, was sie davor mit Gérande gemacht hat, war nicht sie selbst.
So, und jetzt großer Zwiespalt, weil obwohl Manon Desgrieux immer noch liebt und auch mit ihm zusammen sein will, kann sie sich halt aber auch nicht so richtig von ihrem Reichtum trennen. Und vor allem von ihrem gesellschaftlichen Status, den sie durch Gérande erreicht hat. Und dann versucht sie irgendwie in diesem Fluchtmoment so viel Schmuck wie möglich einzupacken, also wie sie tragen kann. Und bevor die beiden überhaupt einen Fuß vor die Tür bekommen, werden sie schon von Soldaten aufgehalten und festgenommen.
Yeah.
Und in dem Moment erschrickt Manon so sehr, dass sie den Schmuck fallen lässt und dann klar wird, dass sie Diebstahl begehen wollte. Turns out, sie wird verhaftet und abgeführt.
So, alles umsonst.
Alles umsonst.
Aber es klingt auch so, als wären wir quasi hier bei dem großen Konflikt angekommen, dem Manon ja eigentlich ausgesetzt ist in der Oper, ne? Liebe oder Reichtum?
Absolut.
Oder sagen wir mal, ja, auch sowas wie finanzielle Sicherheit, ne?
Sometimes she's attracted by the true love, because she's truly in love with Desgrieux. And sometimes she decided it's better to survive in a way, in a society.
Ja, also Geld oder Liebe? Das ist hier die Frage.
Ja.
So wie Manon-Sängerin Angela Nisi es hier erzählt hat.
Ja, oder auch, will ich das Leben leben, was ich will, was ich fühle, ja, aber was existenziell eine schwierige Nummer ist? Oder will ich lieber ein Teil der Gesellschaft sein? Vielleicht sogar ein angesehener Teil, vielleicht auch die safe Nummer, ja? Mhm. Beziehungsweise muss ich meinen echten Emotionen den Rücken kehren, um als Frau in einer autoritären, von Männern bestimmten Gesellschaft überhaupt irgendeine Bedeutung zu haben.
Ja, absolut. Und ich glaube, genau deswegen hat sie diesen Konflikt und kann im Prinzip vielleicht gar nicht anders handeln, als sie dann schlussendlich handelt.
Mhm.
Davon ist auch Carolina Lopez Moreno überzeugt, die auch die Rolle der Manon singt und spielt.
Alles, was sie macht, macht sie aus Überzeugung, aus reinem Herzen. Und sie würde das jedes Mal wieder so machen.
Dritter Akt.
Jetzt befinden wir uns nämlich am Hafen von Le Havre, wo schon ein Schiff bereitsteht, das Manon mit einigen anderen Inhaftierten nach Amerika in eine Strafkolonie bringen soll.
Wow.
Jo. Degrieux, der ist immer noch hinter ihr her,
mhm,
und kann in letzter Sekunde den Kapitän davon überzeugen, ihn als Schiffsjungen anzuheuern, damit er bei Manon bleiben kann. Drama.
Überzeugen kann der Typ offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns einfach mal hören, wie sehr der Arme leidet.
Merkt man auch, warum bei der Oper die Musik schon eine wichtige Rolle spielt. Man fühlt durch die Musik wirklich, wie schlecht es ihm geht hier, ne?
Ja, definitiv.
Und im vierten und letzten Akt dann großer Showdown.
Ja, so in etwa. Manon und Degrieux schaffen es irgendwann aus dieser Strafkolonie raus und landen letztendlich in der Wüste, mhm, auf dem Weg in, tja, wohin? Ein neues Leben, I guess. Leider haben die beiden aber weder zu essen noch zu trinken,
mhm,
unpraktisch. Und dann passiert in der Geschichte, was passieren muss. Manon stirbt völlig entkräftet in Degrieux' Armen.
Also, man kann mal festhalten, krasse Geschichte,
mm,
viel Drama.
Oh ja.
Ja. Und diese Dramatik, die hört man natürlich dann auch immer wieder in der Musik. Da hört man und da fühlt man das Drama, ne? Aber man muss sich auf so viel Drama, auf so viel Intensität natürlich auch schon einlassen am Ende, ne?
Und um nochmal kurz zur Story zurückzukommen, auch was Manon betrifft. Also ich feiere die Einstellung von Carlos Wagner, dass er Manon feministischer darstellen möchte, mhm, und ich mich dann mit ihr besser identifizieren kann.
Wenn Manon ein sagen wir mal, in Anführungsstrichen unsympathische Figur ist, dann verliert man Interesse an dem Stück. Ich finde, das Publikum muss immer sich mit irgendeiner der Figuren identifizieren können und der ihrem Schicksal folgen wollen. Wenn wir aber einen Überlebenskampf darstellen, der tragisch endet, dann ist das eine Geschichte, der man viel einfach folgen kann und hoffentlich auch viel interessanter ist.
Und auch wenn es eine alte Geschichte ist, egal ob sie jetzt im 18. Jahrhundert spielt oder in den 1950er Jahren, unser Podcast-Team, die konnten da alle inhaltlich sofort andocken, weil es geht in der Oper um Themen, die sie auch heute beschäftigen.
Man merkt einfach, dass Manon ganz viele Entscheidungen trifft, aber die eben auch bereuen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch so dieses Menschliche.
Sich
nicht zwischen etwas entscheiden können und zweitens Fehler in Entscheidungen machen.
Ja, und gerade dieses Thema Entscheidungen treffen oder auch so die Angst davor, sich nicht richtig zu entscheiden oder sich für etwas zu entscheiden, was andere von einem erwarten. Mhm. Eltern, Lehrer, die Gesellschaft, whatever, ja.
Alle.
Das konnte zum Beispiel Martino aus unserem Podcast-Team ziemlich gut nachvollziehen.
Bei der Berufswahl, also in der 10. Klasse, müssen wir ja unser Pflichtpraktikum machen und da habe ich mir ein bisschen so das Leben eines Beamten angeguckt, da hat man finanzielle Sicherheit und so weiter. Auf der anderen Seite hat man Berufe in der Kunst oder sowas, die ein bisschen riskanter sind von der Laufbahn her, ein bisschen weniger geordnet. Und ja, das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die jeder und jede in ihrem Leben irgendwann trifft.
Also Entscheidungen treffen müssen, das ist wirklich ein Thema dieser Oper.
Mhm.
Und ich frage mich ja schon auch, inwiefern Manon überhaupt so emanzipiert sein konnte als Frau zu ihrer Zeit. Ja, also sie gerät halt immer wieder an diesen Punkt, dass sie sich entscheiden muss. Man hat das Gefühl, sie macht halt zwei Schritte vorwärts und dann aber wieder einen zurück.
Ja, und diese ganze Nummer mit Degrieux, also ihrem Geliebten, das ist ja eigentlich auch echt wie ein Teufelskreis.
Ja, absolut. Sie drehen sich die ganze Zeit im Kreis. Mhm. Ist übrigens gut, dass du das sagst, weil da komme ich nochmal zurück zur Bühne in der Inszenierung. Die verändert sich nämlich zusammen mit der Geschichte von Manon und Degrieux.
Also der erste Akt ist total realistisch inszeniert wie ein Film. Das Bühnenbild ist zwar nicht realistisch, aber die Aktionen des Chores und der Solisten sind total realistisch inszeniert. Und es wird immer abstrakter oder wird immer mehr stilisiert, umso mehr sich Degrieux und Manon aus dieser Gesellschaft herauslösen und sich auf diese fatale Beziehung einlassen. Und so abstrakter wird das Bühnenbild und am Schluss diese Wüstenszene, da ist die Bühne einfach ganz leer und da sind auch die ganzen Bewegungen total stilisiert. Also da versuche ich so eine Veränderung in der Darstellungsweise auf die Bühne zu bringen, die hoffentlich das klarer macht.
So, das heißt, das Bühnenbild, das spiegelt am Ende wirklich das Verhältnis der beiden wieder.
Genau, und das Karussell, das von Anfang an auf der Bühne steht, das wird immer mehr abgebaut im Verlauf der Oper, bis im 4. Akt die Bühne komplett leer ist.
Und wenn man das jetzt alles zusammen erlebt, das Bühnenbild, die Kostüme, die Sängerinnen und Sänger, das Orchester, den Chor, also die ganze Inszenierung, dann zeigt das ja, was die Geschichten, die in Oper erzählt werden, auch heute noch mit uns machen können. Ne?
Yes, und dann sind wir wieder bei der Frage vom Anfang. Warum Oper?
Weil darin Geschichte vorgelebt wird. Also wirklich menschliche Themen werden thematisiert, aber nicht nur irgendwie, sondern sie werden wirklich auf extreme Art, auf dramatische Art vorgelebt.
Wenn die Schönheit der Oper, des Komponierten, die Echtheit und Schönheit der Seele dieses Stückes hervorkommen kann, ist es mit Abstand das Schönste, was ein Mensch erleben kann.
Und das ist einfach ein Universum, das muss man einmal zumindest im Leben gesehen haben, erlebt haben. Danach kann man noch entscheiden, ob man nochmal weiterkommt oder nicht. Aber einmal, rein einfach aus purer Neugier, muss man das einmal mindestens erlebt haben, weil das ist, ich bin sicher, jeder oder zumindest jeder zweite Mensch ist davon berührt und begeistert.
So, und was wünschen wir Manon jetzt zum Schluss? Hätte sie irgendwie was anders machen können?
Verlass deinen Bruder, nimm Degrieux und Punkt.
Punkt.
Und wenn ihr dann vielleicht selbst mal in Puccinis Manon Lescaut in der Oper gewesen seid, dann meldet euch doch gerne bei uns.
Ja, unbedingt.
Dann erzählt uns, wie ihr es gefunden habt und ob ihr irgendwas mitgenommen habt.
Genau, wie ihr uns erreichen könnt, das steht alles in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch ganz herzlich unserem Förderer danken. Das war nämlich die Viktor-Rolf-Stiftung.
Anna?
Sebastian?
Ich würde sagen, bis zur nächsten Oper.
Jo, ich sag mal, bei Aschenbrödel hören wir uns wieder. Oder in schön La Cenerentola. Mach's gut.
Tschüssi.
Stage Vibes. Ein Podcast der Oper Köln. Mit Anna Mangold und Sebastian Sonntag. Redaktion und Umsetzung
Anna Mangold, Stefanie Sonnenschein, Christine Sonntag, Sebastian Sonntag. Mit großer Unterstützung von unserem Podcast-Team. Das sind Anahita Bemanesch, Barbara Vierling, Helen Julie Heyer, Lea Benz, Magdalena Braunsfeld, Martino Condognotto und Theresa Schmitz. Vielen Dank an alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Insbesondere an Andrés Orozco Estrada, Vera Heupel, Carolina López Moreno, Angela Nisi, Carlos Wagner sowie das ganze Team von Manon Lescaut an der Oper Köln. Eine Produktion der Sendereinheit. Im Auftrag von und in Zusammenarbeit mit der Oper Köln